Sie hören den Kurier.
Bevor wir starten, noch ein Hinweis von einem Podcast-Kollegen.
Hallo, ich bin Andreas Sato, ich bin Journalist bei der Standard und Macher von Erklär mir die Welt. Ich beschäftige mich jetzt seit Jahren mit der Klimakrise, dem Artensterben, mit Nachhaltigkeit. Und ich weiß, dass diese Themen viele überfordern, mich auch immer wieder. Ich habe aber keine Lust mehr auf Weltuntergangsstimmung, aber auch nicht darauf, dass wir unseren Enkelkindern die Zukunft verbauen. Deshalb starte ich einen neuen Podcast und der heißt Sonne und Stahl. In Sonne und Stahl suche ich mit schlauen, engagierten Menschen pragmatische Lösungen. Der Podcast ist für alle, die in der Klimakrise Teil der Lösung sein möchten. Die erste Staffel von Sonne und Stahl erscheint ab jetzt wöchentlich. Überall, wo es Podcasts gibt, am besten gleich abonnieren.
Es ist eines von 7 Volksbegehren, das ihr diese Woche unterschreiben könnt, wenn ihr wollt. Das Rechtsstaat- und Antikorruptionsvolksbegehren. 72 Forderungen werden darin aufgestellt, beginnend mit Anstand und Integrität in der Politik über Informationsfreiheit hin zur Unabhängigkeit der Justiz. Ein ganzes Dutzend Prominenter aus Justiz, Politik und Verwaltung unterstützt dieses Volksbegehren, darunter Irmgard Grist, die ehemalige Präsidentin des Obersten Gerichtshofs, der Politikwissenschaftler und Korruptionsforscher Hubert Sickinger, Walter Geier, ehemals Leiter der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. In Abwandlung des Zitats unseres Bundespräsidenten, der zum Auffliegen des bekanntesten Korruptionsfalls, dem Ibiza-Skandal, noch gemeint hat, so sind wir nicht, sagt Geier, manche Politiker sind doch so. Wo aber endet Rechtsstaatlichkeit und beginnt Korruption? Auf der Finca in Ibiza, auf der Österreich verscherbelt wird? Beim Wirtschaftsbund in Vorarlberg? Oder schon beim Dorfwirt ums Eck, wenn man nur eine Baugenehmigung und einen Kindergartenplatz braucht oder eine Information bekommen möchte? Darüber und warum es wichtig und richtig ist, das Antikorruptionsvolksbegehren zu unterschreiben, darüber rede ich heute mit Heide Schmidt. Die ehemalige Bundespräsidentschaftskandidatin und Gründerin des Liberalen Forums gilt als eine der integersten Politikerinnen Österreichs. Mein Name ist Josef Kleinrad, heute ist Mittwoch, der 4. Mai und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Ein Korruptionsverdacht nach dem anderen hat die politische Debatte in Österreich geprägt zuletzt. Eine ganze Reihe von Politikern steht unter Korruptionsverdacht, im Parlament läuft ein Untersuchungsausschuss zum Thema Korruption. Das hat sich schon rumgesprochen und mittlerweile auch internationale Auswirkungen, zum Beispiel im Korruptionsindex von Transparency International. Österreich ist im internationalen Vergleich mittlerweile ein großes Stück von Vorzeigeländern wie Dänemark, Neuseeland oder auch Finnland entfernt. Im internationalen Korruptionsindex 2021 von Transparency International haben wir im Vergleich zum Jahr 2020 2 Punkte eingebüßt und liegen derzeit bei 74 von 100 möglichen Punkten auf Platz 13. Warum honorige Personen wie Martin Kreutner von der Internationalen Antikorruptionsakademie, Juristin Christina Jilek oder auch Rechtswissenschaftler Heinz Meyer dieses Volksbegehren nicht nur für notwendig halten, sondern es auch als Proponenten mitinitiiert haben, hören wir uns hier gleich einmal an.
Korruption unterwandert die Demokratie, auch weil Korruption letztlich den Rechtsstaat unterhöht.
Ich habe in den letzten Jahren als Korruptions- und Wirtschaftsermittlerin gearbeitet und Dinge gesehen, die ich in diesem Land nicht für möglich gehalten hätte, die mich jetzt dazu veranlasst haben, mich im Wege dieses Volksbegehrens für eine starke Demokratie und für einen starken Rechtsstaat einzusetzen.
Gewaltentrennung steht auch für gegenseitige Kontrolle. Wenn das funktioniert, dann haben wir eine Chance, dass wir die bürgerlichen Freiheiten, die Demokratie und die Rechtsstaatlichkeit in diesem Land haben.
Ich habe Heide Schmidt, die ehemalige Bundespräsidentschaftskandidatin, gefragt, ob sie selbst von Korruption betroffen war und welche Auswirkung und Bedeutung das Antikorruptionsvolksbegehren für jeden Einzelnen von uns hat.
Das ist eine berechtigte Frage. Ich glaube, dass ich die Wahrheit sage, dass ich wirklich saubere Hände habe. gebe aber zu, dass ich mir wahrscheinlich auch deswegen leichter tue, weil ich nie in einer Entscheidungs- und Machtposition war, wo sich die Menschen von mir so viel erwarten konnten, dass sie dafür gezahlt hätten. Was ich damit sagen will, ist, man redet sich natürlich leichter, wenn die Versuchungen nicht in dem Ausmaß herangetragen wurden. Das ändert aber nichts daran, dass man in dieser Tätigkeit ein Sensorium entwickelt und dass man die Verführungen kennt, selbst wenn man nicht unmittelbar verführt wurde. Und daher weiß ich, dass manchmal wahrscheinlich die Grenze eine sehr schmale ist und dass man sich diese Haltung so erwerben muss, dass sie zum Selbstverständnis wird, damit man, wenn es darauf ankommt, auch tatsächlich widerstehen kann.
Darf ich da vielleicht anschließen? Hatten Sie vielleicht da Nachteile oder Vorteile in Ihrem Leben, Kraft Ihrer Funktionen beziehungsweise wegen Ihrer Person und Ihrer Bekanntheit?
Also wissen Sie, ich habe jetzt vorher mir gedacht, vielleicht habe ich diese Antwort sogar zu schnell gegeben, weil es ist ja ein weites Feld, wodurch man korrumpiert wird. Und es geht ja nicht immer nur ums Geld. Das ist nur am leichten messbar. Aber als eine kleinere Partei, die wir als Liberale waren und wo wir natürlich darauf angewiesen waren, dass man uns auch transportiert und dass die Kommunikation funktioniert, in dieser Zeit wurde an uns herangetragen, im Vorfeld eines Wahlkampfes, dass wir in einer bestimmten Zeitung doch gefälligst zu inserieren hätten. Wir haben das nicht vorgehabt, weil man natürlich, wenn man wenig Geld hat, genau überlegt, wo ist unser potenzielles Publikum. Dort war es nicht. Und daher hatten wir nicht die Absicht, dort zu inserieren. Worauf uns von dort mitgeteilt wurde, wenn ihr nicht inseriert bei uns, dann kommt ihr nicht vor. Dabei hat man da ja noch ein Glück, weil sie könnten ja auch sagen, dann kommt ihr bei uns schlecht vor. Mit dem muss man dann auch rechnen. Mhm. Und wie man mit einem solchen Ansinnen umgeht, ist gar nicht so einfach. Und ich gestehe Ihnen, wir haben dann durchaus auch ein Inserat geschaltet, zwar ein sehr bescheidenes, aber daher ganz widerstehen konnten wir daher auch nicht. Nur das fällt halt in eine andere Kategorie. Ich will damit nur sagen, dass beide Seiten, wenn es um die Medien zum Beispiel geht, Druck ausüben können. Auf der einen Seite die Politik, so wie wir es jetzt erlebt haben, wo man von den Medien eine wohlwollende Berichterstattung sich erkauft. Das ist für mich Korruption in Reinkultur. Aber natürlich kann auch der Druck von den Medien kommen, weil sie das Geld für die Inserate haben wollen. Und die wiederum setzen einen Unterdruck, indem sie sagen, dann kommt ihr eben gar nicht vor. Und dann musst du halt aufpassen, dass du deinen Grundsätzen treu bleibst.
Mhm. Sie sprechen in Ihren Botschaften zum Antikorruptionsvolksbegehren auf der Website den Zusammenhang zwischen dem System und der Lebensqualität an. Wie sieht dieser Zusammenhang für den normalen Bürger aus? Wie wirkt sich mit Blick auf die Forderung des Volksbegehrens das wirklich spürbar negativ aus?
Ich glaube, dass vielen Menschen gar nicht bewusst ist, dass ihre unmittelbare persönliche Lebensqualität davon abhängt, ob sie nun in einer funktionierenden Demokratie leben oder nicht. Die meinen oft, das trifft nur die anderen, das trifft nur die sogenannten Großkopferten, das trifft nur solche, die große Geschäfte machen. Das ist ein Irrtum. Das beginnt schon beim kleinen Auftrag, wenn Sie so wollen, eines Handwerkers. Wenn er weiß, dass er keine Chance hat, weil er bei der falschen Partei ist oder weil er die Netzwerke nicht kennt. Das geht weiter bei den Menschen, die einen bestimmten Berufsweg einschlagen wollen und keine Chance haben, weil alles so verpolitisiert ist und du dich daher entweder auch einklinken musst oder wenn du draußen bleibst, Nachteile hast. Das ist wirklich die Lebensqualität und die Chance des Einzelnen in seiner Unmittelbarkeit. Und nicht nur, wenn du kein Gewerbetreibender bist, aber das geht weiter, wenn du in irgendeiner Firma angestellt bist. Und in der Firma zum Beispiel ist es relevanter, dass du irgendwo dazugehörst, als was du kannst. Mhm. Das sind unmittelbare Auswirkungen, wenn Korruption zur Mentalität dazugehört. Und das hat sich bei uns hineingefressen. Und wenn wir beginnen, das auch gesetzlich neu zu regeln. Wenn wir alle miteinander, zum Beispiel durch eine Unterschrift bei einem Volksbegehren, zeigen, dass uns das etwas wert ist, dass wir freier in unseren Entscheidungen sein können, dass wir unabhängiger sein können, dass wir nach unserem Können beurteilt werden und nicht nach unseren Zugehörigkeiten. Wenn wir das klar machen, dann wird sich die Stimmung auch wieder ändern. Denn das hängt zusammen, wie von politischer Ebene aus, von Entscheidungsebene aus vorgelebt wird und wie wir es dann als unmittelbar Unterworfene, wenn ich dieses Wort verwenden darf, dann erleben.
Sie haben da eben eigentlich auch Abhängigkeiten angesprochen.
Ja.
Aber wie lassen sich diese auflösen? Jetzt alleine durch die Unterschrift bei diesem Volksbegehren ändert sich ja noch nicht automatisch etwas.
Da haben Sie völlig recht. Dadurch ändert sich noch gar nichts. Es ändert sich erst dann, wenn im Parlament die Bereitschaft einer Mehrheit besteht, die Spielregeln zu ändern. Denn auf diese Spielregeln kommt es an. Das fängt an bei einer Grundvoraussetzung, nämlich bei der Transparenz. In Österreich ist das Geheimnis das weit größer geschriebene als die Offenheit und die Transparenz. Und wenn du die Dinge offenlegen musst, wie sich Entscheidungen abgespielt haben, dann kannst du auch nicht so leicht mauscheln. Und diese Bereitschaft im Parlament müssen wir erreichen. Das erreichen wir nicht gleich durch unsere Unterschrift und das Volksbegehren. Aber wenn es im Parlament behandelt wird, und wenn dann eine öffentliche Diskussion darüber entsteht, warum die eine Regel gemacht wird und die andere nicht, dann entsteht ein Klima von mehr Offenheit. Dann entsteht dieses Klima, das die Politik unter Zugzwang setzt. Und das erhoffen wir uns mit diesem Volksbegehren.
Wenn ich das nochmal ganz kurz zurückkommen darf, auf diese Abhängigkeiten, muss ich dann eigentlich auch vielleicht Angst haben, wenn ich dieses Volksbegehren auf meiner Gemeinde unterschreiben möchte, weil es Politiker gibt, die sich oder die Verwaltung auch, die sich ein klein wenig davor scheut, diese Dinge auch umzusetzen?
Wenn Sie jetzt meinen, dass damit deutlich wird, was man unterstützt hat und dass das dann öffentlich wird, da gebe ich zu, es mag den einen oder anderen Politiker geben, der sagt, na, also wenn der oder die das unterstützt, dann hat er bei mir keine Chance mehr. Das mag sein, dass es das im Einzelfall gibt. Aber wenn wir nicht die Courage haben, zu unseren Grundsätzen zu stehen, selbst wenn das manchen nicht recht ist, dann können wir die Demokratie gleich abschreiben. Mhm. Wir leben in einer Demokratie. Und die Gefahren, dass man Nachteile hat durch ein solches Engagement, will ich jetzt gar nicht bestreiten. Aber sie sind in einem Ausmaß, dass sie zumutbar sind. Und sie sind, wie ich hoffe, auch nur sehr selten als Gefahr da. Mhm. Aber wenn wir das nicht in die Hand nehmen und wenn man nicht erhobenen Hauptes, wenn ich das so sagen darf, sagt, nein, wir lassen uns das nicht gefallen, wir wollen die Strukturen ändern, ja dann haben wir WO gegeben. Aber dann dürfen wir uns auch nicht mehr beklagen, dass unsere Demokratie nicht so astrein ist, wie wir es uns wünschen.
Das heißt, ich kann in meiner Gemeinde auch einen Politiker oder einen Beamten anzeigen, das aufzeigen, wenn ich etwas Verwerfliches entdeckt habe.
Selbstverständlich kann man das. Selbstverständlich kann man das. Und es tun ja auch manche, viele verstecken sich hinter der Anonymität. Manchmal habe ich sogar Verständnis dafür. Aber prinzipiell, muss ich Ihnen offen sagen, habe ich, mein Verständnis hält sich da in Grenzen, wenn man in die Anonymität flüchtet. Denn man muss doch etwas auch argumentieren können und dazu muss man sich auch bekennen dürfen. Also dieses Rückgrat, dass wenn man ein Fehlverhalten vermutet oder sogar weiß, dass man das aufzeigt und dazu steht, dieses Rückgrat, glaube ich, ist einforderbar. Und das zu stärken, dieses Rückgrat, indem man sagt, wir sind mehrere, die uns darum kümmern. Das ist auch ein Anliegen des Volksbegehrens.
Also deshalb ist es auch wirklich notwendig aus Ihrer Sicht, dass jeder Einzelne unterschreibt, dass jede einzelne Stimme zählt?
Es zählt immer jede einzelne Stimme. Ich erinnere mich, es ist lange her, dass ich in der Politik war, aber ich erinnere mich, dass ich schon damals immer das Argument gehört habe, auf mich kommt es nicht an. Und ich habe mir dann immer die Beispiele zusammengesucht aus Kommunalwahlen, weil da sind die Ziffern dann andere beim Wahlergebnis, wo ich dann gesehen habe, dass in der einen oder anderen Gemeinde die Mehrheiten abhängig waren von 7 Stimmen, von 8 Stimmen, wo ich gesagt habe, das ist in etwa eine Familie, die einen Ausflug gemacht hat und die da ja nicht wählen gegangen ist. Und wären sie wählen gegangen, dann hätte sich dieses Mehrheitsverhältnis verändert. Und das macht dann so deutlich, dass sich eine Mehrheit immer aus Einzelnen zusammenhängt. Und dass daher das Argument, auf mich kommt es nicht an, nie stimmt. Ob sie jetzt ein Einzelner sind, dann von einer Größenordnung von 100.000 oder ob sie ein Einzelner sind bei einer Größenordnung von 10, macht natürlich in der Wirkung einen Unterschied. Aber es sind immer die Einzelnen, die zu einer Menge beitragen.
Weil Sie angesprochen haben, dass es binnen schon länger her ist, dass Sie in der Politik waren, war die Sache mit Rechtsstaat und Korruption früher Ihrer Einschätzung nach eigentlich besser?
Das ist schwer zu sagen, aber eines fürchte ich, lässt sich beweisen, dass sich die Dinge verfestigt haben und dass die Dinge daher zu einer schlechten Gewohnheit geworden sind. Wir hatten ja Korruptionsfälle in den vergangenen Jahren genauso und ich erinnere mich noch an den AKH-Skandal seinerzeit. Mhm. Aber ich habe den Eindruck, dass die, wie soll ich sagen, die Unverschämtheit größer geworden ist. Und wenn Sie sich die Chatprotokolle anschauen, die wir da jetzt erlebt haben, wo sich manche einfach nur am Wortstil stoßen. Ich stoße mich nicht am Stil, obwohl auch der Stil immer wieder Ausdruck einer Haltung ist, sondern ich stoße mich daran, was für eine Haltung da dahinter steht, was man geglaubt hat, untereinander ausmachen zu können. Und jetzt kann man sagen, das war früher nicht anders, nur jetzt hat man halt andere Möglichkeiten, das aufzuzeigen. Ich fürchte aber, dass es nicht nur am Aufzeigen liegt, sondern dass, wie gesagt, man sich an das hier schleichend etwas sich eingeschlichen hat, schleichend etwas gewachsen ist, das heute zu einem Fels geworden ist, im negativen Sinn, zu einem Steinbrocken, der die Demokratie erschlagen kann, wenn er noch größer wird.
Und mit dem Volksbegehren kann man diesen Steinbrocken zerschlagen?
Ich weiß nicht, ob wir ihn damit zerschlagen können. Sie kennen das, ich führe das Gespräch mit Ihnen hier auf einer Baustelle. Hier habe ich lauter Latten vor mir liegen. Da denke ich mir, wenn du einen Steinbrocken wegwälzen willst, dann nimmst du so eine Latte und versuchst mit der Hebelwirkung den Brocken zur Seite zu schieben. Das fällt mir jetzt ein, wenn Sie mich danach fragen, dass ein Volksbegehren eine solche Latte sein kann, die dann mit einer Hebelwirkung etwas verändert.
Okay, darf ich noch auf ein paar Punkte vielleicht eingehen im Volksbegehren? Zum Beispiel ist angeführt, dass der gewaltentrennende Rechtsstaat eben auch ein wesentlicher Punkt ist. Auch die daraus resultierende Aussage, dass damit sichergestellt ist, dass vor dem Gesetz alle gleich sind. Muss man das wirklich so explizit anführen und worauf begründen Sie das?
Ich glaube, man muss es dann anführen, wenn es nicht gelebt wird. Sie haben völlig recht, es sollte ein Selbstverständnis sein. Und wie die Frau Dr. Gries oft sagt, eigentlich soll es ganz normal sein, dass ein Mensch versucht, anständig zu sein und ehrlich und redlich. Das ist wahr. Nur die Realität zeigt, dass es eben leider nicht durchgängig gelebt wird. Und das ist im Rechtsstaat ebenso. Und daher müssen wir die Dinge ansprechen, wo es daneben geht. Und wenn wir das Gefühl haben, dass man nachschärfen muss durch Gesetze, und dieses Gefühl haben wir, dann müssen wir bei den Gesetzen nachschärfen. Lassen Sie mich nur ein Beispiel bringen. Wenn ich mir das Medientransparenzgesetz anschaue, das wir derzeit schon haben, da steht drinnen, dass die Werbung von öffentlichen Stellen oder dass Inserate von öffentlichen Stellen nur der Information dienen dürfen. Also nicht, was weiß ich, der Belobigung des Ministers oder der Ministerin X. Das darf es gern aus Parteigeldern machen, aber aus öffentlichen Geldern muss ein solches Inserat der Information dienen. Dieses Gesetz haben wir. Und schauen Sie sich die Inserate an. Sie entsprechen in den seltensten Fällen diesen Vorgaben und es gibt keine Sanktion. Und daher hat man sich daran gewöhnt, dass man sich einfach ans Gesetz nicht hält. Und wenn man sieht, dass sich das so entwickelt, dann muss man das Gesetz ändern. Dann muss man Sanktionen einziehen. Und das wäre jetzt der Zeitpunkt.
Okay. Nächstes Thema, die Justiz. Vielleicht auch noch ganz kurz. In Österreich ist sie unabhängig. Und wie wichtig ist eine unabhängige Justiz?
Noch habe ich das Gefühl, dass ich mich auf den Rechtsstaat in Österreich verlassen kann. Aber, und ohne dieses Aber geht es nicht, wir sehen Bereiche, wo es ordentlich ruckelt. Und wenn es möglich ist, dass sogar Regierungsmitglieder versuchen, Druck auf die Justiz auszuüben, um auf diese Weise ein gefälliges Verhalten, nämlich ein Wegschauen, ein Daschlagen, wie wir es ja kannten, als einen Spruch eines Justizbeamten, wenn man sieht, dass das versucht wird, dann muss man Sorge haben, dass das auch manchmal gelingt. Vielleicht ist es auch beim einen oder anderen Fall schon gelungen und wir wissen es gar nicht. Aber wir müssen aufpassen, dass dieses Gelingen nicht so einfach gemacht wird. Und deswegen ist zum Beispiel auch die Vorstellung da, dass man an der Weisungsspitze der Staatsanwaltschaft ein Gremium schafft, eine Bundesstaatsanwaltschaft, die eben dann nicht unter einem politischen Einfluss steht, so wie es eben jetzt ein Minister oder eine Ministerin automatisch ist, sondern ein Gremium da ist, das von unabhängigen Stellen beschickt wird, weil sie damit einfach das Risiko streuen, wenn sie so wollen. Denn ich behaupte ja nicht, dass jeder Minister eine politische Weisung gibt, aber ich will es versuchen zu verhindern. Und dieses Verhindern müssen oder verhindern wollen, zeigt sich jetzt in seiner Notwendigkeit ganz anders, als das früher der Fall war.
Ein Thema ist auch in diesem Fall Postenbesetzungen, wer an entscheidende Funktionen des Staates kommt. Ist es nicht legitim, dass man Posten mit Personen besetzt, die einem nahestehen?
Das kommt drauf an. Also eine Voraussetzung sollte jedenfalls auch erfüllt sein, dass die Person kompetent ist. Und wenn das Nahestehen wichtiger ist als das Kompetentsein, dann ist es auf jeden Fall einmal falsch. Das ist nicht neu, das war auch schon früher so. Und trotzdem, weil man erlebt, dass es jetzt noch rigoroser gehandhabt wird, muss man sich überlegen, wo es tatsächlich legitim ist, dass auch die eigene Haltung einschätzbar ist, dessen, den ich bestelle. Ich sage das jetzt auch im Lichte der Erfahrungen, die einem in Amerika vor Augen geführt werden. Wir wissen, dass dort jetzt, aus meiner Sicht sage ich, eine Entscheidung droht, nämlich, dass die Abtreibung verunmöglicht werden soll. Ja. Möglich ist eine solche Entscheidung, weil die Höchstrichter vom Präsidenten ernannt wurden und weil, wir wissen das, ist das Ergebnis der Trump-Regierung, dort inzwischen eine Mehrheit konservativer Richter ist. Jetzt kann man sagen, das ist ja alles legitim. Ich sage aber, es soll sich das Haltungsspektrum der Gesellschaft widerspiegeln. Und daher ist zwar die Besetzung auch bei uns des Verfassungsgerichtshofes durchaus zulässig, dass die Regierung zum Beispiel Nominierungsrechte hat, dass der Nationalrat Nominierungsrechte hat, der Bundesrat. Ich glaube nur, dass man auch hier etwas verändern soll, nämlich, dass es breiter gestreut ist, dass sie zum Beispiel die Zahlen der Ernennungen anders aufteilen und dass sie dann bei dieser Aufteilung zum Beispiel im Nationalrat eine Zweidrittelmehrheit vorsehen. Das bedeutet, dass in diesem Fall dann auch die Opposition mit eingeschlossen wäre, wer immer dann auch die Opposition ist. Mir geht es um eine Erweiterung der Mitsprache quasi sämtlicher gesellschaftlicher Haltungen. Und darüber sollte man nachdenken, bei aller Überlegung, dass wenn man die als Mehrheitspartei gewählt ist, dass man natürlich versuchen will, die eigenen Haltungen politisch umzusetzen. Dafür ist man gewählt. Aber es kommt darauf an, wie es umgesetzt wird. Und dann sage ich daher noch etwas dazu. Daher ist Transparenz angesagt. Daher muss man durchschauen können, warum der A oder die B irgendeine Funktion bekommen hat. Und wenn man sich dazu bekennt, dann kann man darüber diskutieren. Wenn man es unter der Tuchhand macht, dann verhört sich der Spaß für mich auf.
Zum Abschluss, weil wir auch immer über Haltung und so gesprochen haben, eine Frage zu zwei Begriffe, und zwar Integrität und Anstand. Assoziieren Sie diese zwei Begriffe mit dem heutigen Politiker, mit der heutigen Politikerin?
Wissen Sie, da liegt einem auf der Zunge zu sagen, nein, wenn wir uns die Chatprotokolle und das Drumherum, es ist ja mehr, alles in Erinnerung rufen. Aber es ist eine gefährliche Antwort, denn erstens ist Politik mehr als das. Und zweitens ist das ja alles weit differenzierter. Es gibt so viele Politikerinnen und Politiker, und das fängt auf der Gemeindeebene an, aber es geht bis in die Bundespolitik, die wirklich redlich und ich würde sagen anständig agieren. Aber das Furchtbare ist, dass einige wenige dieses Bild zerstören können, und wir sind gerade dabei, dieses Bild zu zerstören. Und dem muss man Einhalt zu gebieten.
Und kann das Volksbegehren dazu beitragen, dass wir wieder mehr integere und anständige Politiker bekommen werden?
Ja, das glaube ich schon. Ich bin die Letzte, die alle in einen Topf werfen will. Und ich halte es für völlig falsch zu sagen, es sind eh alle gleich oder die Politiker immer zu apostrophieren. Das sind alles einzelne Menschen. Und bei den einzelnen Menschen gibt es daher unterschiedliche Charaktere und unterschiedliche Bereitschaften, Versuchungen nachzukommen oder nicht. Mir geht es darum, dass auf Fehlentwicklungen reagiert wird. Und wenn die Bevölkerung reagiert, in dem Fall durch ein Volksbegehren, dann werden die Fehlentwicklungen auch anders thematisiert. Und dann werden diejenigen, die anfällig sind für Fehlentwicklungen, sich zurückziehen müssen, auch deswegen, weil sie nicht mehr gewählt werden. Und dann sind die anderen am Zug. Und es gibt genug auch andere.
Dann darf ich vielleicht noch ganz abschließend fragen, Ihre Einschätzung zum Volksbegehren. Schafft das Volksbegehren die 1 Million Unterstützermarke?
Nein, das halte ich für völlig ausgeschlossen, muss ich ganz offen sagen. Ich habe diese Ziffer immer schon für völlig, völlig irreal gehalten, auch deshalb, weil die Sorgen, die die Menschen im Augenblick haben und die Ablenkungen und die Ängste derartig gestreut sind und so breit angelegt sind, dass die Menschen, die bereit sind, ein Volksbegehren zu unterstützen, selbst wenn sie es für richtig halten, aber in der Konkretheit der Unterschrift einfach weniger sein werden. Also dass die Zahl ist dann auch immer so eine Versuchung, sie zu instrumentalisieren, wie wichtig und wie wenig wichtig das ist. Mir ist wichtig, dass die Themen im Parlament behandelt werden. Und das sollte genug Menschen auch wichtig sein. Und dann sehen wir weiter.
Frau Schmidt, dann danke ich sehr herzlich für dieses sehr ausführliche Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute. Vielen Dank.
Danke Ihnen für die Einladung. Dankeschön.
Die Resonanz in den ersten Tagen war groß, heißt es von den Proponenten und Unterstützerinnen, die zum Start am Montag Bürgeraktionen in allen Landeshauptstädten durchgeführt haben. Das Primärziel sind natürlich diese 100.000 Unterschriften, damit das Volksbegehren im Parlament behandelt werden muss. Eine Umfrage dazu ist aber auch davon ausgegangen, dass dieses Volksbegehren doch die 1 Million Marke knacken könnte, auch wenn Heide Schmidt sich das jetzt nicht vorstellen kann. Ihr könnt dieses und die 6 anderen Volksbegehren noch bis zum 9. Mai online mit Bürgerkarte oder Handysignatur unterschreiben, wenn du über 16 und österreichischer Staatsbürger bist. Und zwar auf jeder Gemeinde, jedem Magistrat oder magistratischen Bezirksamt, unabhängig von deinem Wohnort. Aber zum Schluss hört ihr nochmals Martin Kreutner von der Internationalen Antikorruptionsakademie mit seinem Appell, das Antikorruptionsvolksbegehren zu unterstützen.
Rufen Sie Freunde, Bekannte an, spread the word, verbreiten Sie die Botschaft. Es geht um unser aller Zukunft, es geht um den Rechtsstaat, es geht um Demokratie und damit gegen Korruption. Noch einmal mit herzlichem Dank in die Zielgerade.
Das war's für heute von mir. Ton und Schnitt heute wieder von Dominik Kanzian. Produziert wird der Podcast von Elias Nadmesnik. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert ihn bitte auch auf Apple Podcasts oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung. Vor allem aber erzählt auch euren Freunden vom Podcast und empfehlt uns gerne weiter. Ich sage danke fürs Zuhören und freue mich auf ein Wiederhören. Josef Kleinrath wünscht für heute einen schönen Abend. Ende.